Apostelgeschichte Kapitel 17. Schon 2 oder 3 Wochen her, dass wir Kapitel 16 studiert haben. Wir haben da gesehen, wie das Evangelium zum ersten Mal nach Europa gekommen ist, wo Paulus und seine Begleiter in Kleinasien waren und ja, Paulus die Vision erhalten hat von dem Mann aus Mazedonien, der gesagt hat, komm hier herüber zu uns. Und dann sind sie rüber, haben den Mann gesucht und was haben sie gefunden? Eine Gruppe von Frauen dort am Fluss. Mit denen haben sie sich unterredet und dann später sind sie ins Gefängnis geworfen worden. Und wir erinnern uns, der Herr hat sie auf wunderbare Art und Weise befreit. Der Gefängniswärter hat sich bekehrt, einige Gefangene haben sich bekehrt. Und die erste Gemeinde in Europa hat begonnen. Mit ein paar Frauen, mit ein paar Häftlingen und einem Gefängniswärter. Und dann haben die Leiter der Stadt es mit der Angst zu tun bekommen, weil sie römische Bürger haben schlagen lassen. Und das war verboten. Und dann sind sie zu Paulus gekommen und haben gesagt, hey, könnt ihr nicht aus der Stadt rausgehen? Und sie haben gesagt, okay. Zuerst haben sie noch die Geschwister besucht und dann sind sie weitergezogen. Und im Vers 1 im Kapitel 17, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Diese drei Städte sind alle etwa eine Tagesreise voneinander entfernt. Thessalonich war die Hauptstadt eines Teils von Mazedonien, hatte damals um die Zeit etwa 100.000 Einwohner, war also eine ganz gute Stadt. Und es gab dort eine Kolonie, eine jüdische. Und daher gab es auch eine Synagoge. Und wie immer ist Paulus zuerst in die Synagoge gegangen, zu den Juden, zu denen, die ein Vorwissen hatten aus dem Alten Testament, die vorbereitet waren, wo er anknüpfen konnte. Und meistens ist er dann rausgeflogen aus der Synagoge und ist dann zu den Heiden gegangen. Aber zuerst in die Synagoge, so auch hier, in Vers 2. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an 3 Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Etwa 3 Wochen hat er sich getroffen, jeden Sabbat mit den Juden dort in Thessalonich in der Synagoge und hat sich unterredet aus den Schriften. Was waren die Schriften für die Juden damals? Es war das Alte Testament. Das Neue wurde gerade geschrieben. Und 2 Dinge zeigt ihnen der Paulus hier. Er eröffnet ihnen aus den Schriften, dass der Christus leiden muss und aus den Toten auferstehen muss. Alles im Alten Testament. Also ich denke, er hat ihnen diese Schriftstellen gezeigt, Jesaja 53. Wo es heißt, dass der Knecht Gottes unsere Leiden tragen wird und dass er durchbohrt war, um unsere Vergehen willen, dass unsere Strafe auf ihm gelegen ist, zu unserem Frieden, und dass wir durch seine Striemen geheilt sind. Und das heißt, der Herr ließ ihn treffen, alle unsere Schuld, und dann wurde er abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen und in das Grab eines Reichen gelegt. Paulus hat ihnen gezeigt im Alten Testament, dass der Messias, der Christus, der Gesalbte, der verheißen war, dass der leiden muss und sterben wird. Und er hat ihnen gezeigt, dass er auferstehen wird. Ich denke Psalm 110,1, wo es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Oder Psalm 16,10, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, dem Totenreich. Du wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Grube oder die Verwesung sehe. So war Paulus fähig, aus dem Alten Testament zu zeigen, der Messias muss leiden, und der Messias muss auferstehen. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den er ihnen gezeigt hat, ist im Vers 3 auch. Das heißt, dass dieser der Christus ist, Jesus, den ich euch verkündige. Also der Christus, der Messias, muss leiden, muss sterben, muss auferstehen. Und dieser Jesus ist der Messias. Ich denke, er hat ihnen das auch wieder aus dem Alten Testament gezeigt. Hat ihnen gezeigt, dass Jesus ein Nachkomme Davids war. Dass er geboren war in Bethlehem. Das war verheißen im Alten Testament durch die Propheten. Dass er aufgewachsen ist in Nazareth, nach Ägypten geflohen ist, dann von Ägypten zurückgekommen ist. Nach Jerusalem eingezogen ist, auf einem Esel, zur vorhergesagten Zeit. Daniel hat den genauen Tag prophezeit, wann der Messias nach Jerusalem einziehen würde. Und dann, dass er dem Heiden überliefert worden ist von seinem eigenen Volk. Dass er betrogen worden ist um 30 Silberstücke von einem Freund. Dass er gekreuzigt worden ist, dass das losgeworfen ist, worden ist um sein Gewand. Und dass er dann am dritten Tag auferstanden ist. All das waren ganz spezifische Prophetien im Alten Testament auf den Messias hin. Und ich denke, der Paulus hat ihnen gezeigt, Jesus, das war wirklich der Messias. Hat ihnen das bewiesen aus den Schriften. Jesus hat über 300 Prophetien aus dem Alten Testament spezifisch erfüllt. Also Jesus, der Messias muss leiden, der Messias muss sterben, er muss auferstehen. Und dieser Jesus, den ich euch verkündige, der ist der Messias. Das Resultat im Vers 4. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas. Und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Der Jason war der Gastgeber von denen und sie sind in sein Haus gekommen und wollten die Gäste da rausholen und lynchen, wahrscheinlich vor die Volksmenge führen. Vers 6, als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Was für eine wunderbare Anklage, haben die ganze Erde aufgewiegelt mit dem Evangelium. Sind auch hierher gekommen. Wäre schön, wenn die Leute eines Tages sagen können, die Leute, die das ganze Rheintal aufgewiegelt haben oder irgend sowas. Vers 7. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, dass sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Haben einen anderen als König verkündet, außer dem Kaiser. Und gesagt, Jesus ist der Herr, Jesus ist König. Und das war was, was die Römer nicht hören konnten. Jemand anderer außer dem Kaiser herrscht. Das war die schlimmste Anschuldigung für die Römer. Für sie war der Kaiser war Gott. Ja. Haben die Regierung zu Gott gemacht. Ich denke, wir machen das heutzutage auch noch oft. Und wenn immer was falsch läuft in der Gesellschaft, dann schreien alle nach mehr Staat, nach mehr Regierung und die muss alles lösen. Die muss den Erlöser spielen, anstatt zu beten, wie die Leute das früher gemacht haben. Die Jünger haben Jesus als den Herrn, als den Herrscher verkündigt. Und den Leuten hat es nicht gefallen. Ist auch noch heute so. Wir können Jesus als den Erlöser verkündigen. Wir können sagen, er war ein Vorbild, er war ein guter Lehrer und das ist okay. Solange Religion was Privates ist, was Persönliches, was nicht unbedingt viel mit dem praktischen Leben zu tun hat, irgendwo vielleicht mit der Uni oder was wir auf der Schule machen oder auf der Arbeit machen oder in unseren Beziehungen oder einfach mit dem praktischen Leben. Solange es halt Religiosität ist, ist Jesus okay. Dann ist das halt dein Trip und das ist gut für dich und für mich ist halt was anderes gut und dann passt es. Aber wenn wir anfangen zu sagen, dass Jesus König ist, dass Jesus Herrscher ist, dass er absolut ist, das wird in unserer relativistischen Gesellschaft nicht gern gehört. Es ist alles relativ, außer dass alles relativ ist. Es wird absolut gesetzt und wenn man was dagegen sagt, dann gibt es einen Aufschrei. Man sagt, es gibt eine Wahrheit und Jesus ist der eine Weg, der einzige Weg zu Gott. Ja, da regen sich die Leute auf. Oder wenn wir sagen, Gott hat die Welt erschaffen. Oder es gibt sowas wie Sünde. Und Gott liebt dich so sehr, dass er dir sagt, was richtig und was falsch ist. Und dass er sagt, dass von mir aus Homosexualität falsch ist. Oder Abtreibung, weil Gott auch die ungeborenen Kinder liebt. Ah, aber da regen sich die Leute auf. Oder es sind noch so heiße Eisen. Familie, der Ehemann ist das Haupt der Familie oder der Vater. Da heben die sonst so Toleranten plötzlich die Steine auf. Und Jesus hat das vorausgesagt. Er hat gesagt, ihr werdet gehasst werden von allen Menschen. Es wird euch nicht besser gehen, als es mir gegangen ist. Und Paulus schreibt an Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das sind die Verheißungen, die wir nicht so gern im Glauben beanspruchen. Aber Jesus hat auch gesagt, die Art und Weise, wie ihr die Verfolgungen ertragen werdet, das wird ein Zeugnis sein für sie. Aber diese frühen Jünger, die frühen Christen haben Jesus verkündet als König. Sie haben gesagt, es gibt nur einen absoluten König, nur einen absoluten Herrn, nur einen absoluten Herrscher und das ist Jesus Christus. Und in den ersten 2,5 Jahrhunderten sowas haben an die 6 Millionen Christen ihr Leben dafür gelassen. Teilweise ganz krasse Tode gestorben für dieses Bekenntnis, dass Jesus Herr ist, dass Jesus herrscht. Sie waren so verliebt in ihn, so hingegeben, so loyal, dass sie sogar das auf sich genommen haben. Ist herausfordernd. Ja. Wer ist Jesus in deinem Leben oder in unserem Leben? Ist Jesus ein religiöser Trip? Irgendwie, wenn ich um ein religiöses oder emotionales Bedürfnis zu erfüllen, so der Kohleautomat, wenn ich Durst habe, was reingeworfen und der muss mich bedienen. Oder so eine Art religiöses Ecstasy. Oder ist Jesus ein Freund, der da ist, mir zu helfen? Aber der eigentlich nicht allzu viel in mein Leben sprechen darf. So eine Art Sanitäter. Oder ist Jesus König? Ist er Herrscher? Ist er Herr? Jesus ist ein wunderbarer Herr. Ich bin so froh, dass wir Jesus als Herrn haben dürfen. Weil er liebt uns über alles, er meint es gut mit uns. Wie gut meint Jesus mit uns? Brauchen wir aufs Kreuz schauen. Gut meint Jesus mit uns. Er hat gesagt, er will unser Bestes, er wird alles zum Guten verwenden in unserem Leben. Und er hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von der Sklaverei der Sünde, frei von uns selbst. Wir glauben, ich weiß, was am besten für mich ist. Nein. Gott weiß, was am besten für uns ist. Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und er will das Beste für mich. Da ist Jesus unser König. Lassen wir unser Leben von seiner liebevollen Hand leiten. Vers 9. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die es hörten im Vers 8. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Paulus konnte man nicht aufhalten. Fliegt in der einen Stadt raus, geht in die nächste Stadt, macht weiter. Vers 11. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Die Juden in Berea, die waren offener, die waren aufrichtig, die wollten wirklich die Wahrheit kennen. wollten wirklich wissen, stimmt das, was der Paulus sagt? Und es heißt hier, bereitwillig haben sie das Wort aufgenommen. Das heißt, sie haben nicht passiv eine Predigt über sich ergehen lassen, sondern haben aktiv nachgeforscht, was das Wort in ihr Leben spricht, was es für sie heißt. Und sie haben im Alten Testament nachgeforscht, ob das wirklich stimmt, was der Paulus sagt, ob das biblisch ist, ob das mit Gottes Wahrheit übereinstimmt. Die Heilige Schrift ist unser Maßstab, den Gott uns gegeben hat, für Wahrheit, und wir können alles prüfen. Habt ihr jemals nachgeforscht über die Dinge, die ich euch so erzähle, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt? Ich meine, letzten Mal haben wir gehört, dass Gott uns führt, wie Gott uns führt. Stimmt das mit der Schrift überein? Oder dass Erlösung nur durch Vertrauen auf Jesus ist und durch sonst gar nichts? Und ich habe euch erzählt, dass wir einfach zu Jesus kommen dürfen. Auch wenn wir die letzten 2 Wochen keine stille Zeit gehalten haben und nicht gebetet haben und eine Bibel gelesen haben und missgebaut haben, dürfen wir als seine Kinder zu ihm kommen, weil Jesus alles bezahlt hat. Stimmt das? Ist das wirklich so? Stimmt es, dass Jesus wiederkommen kann jederzeit? Dass er alles in meinem Leben zum Guten verwenden wird, weil ich ihn liebe? Lehrt Gott diese Dinge wirklich in seinem Wort oder ist es meine Meinung? Oder habe ich das erfunden oder vielleicht ist es meine Tradition? Stimmt es wirklich? Im 1. Thessalonicher 5,21 heißt es, prüft alles und das Gute haltet fest. Und ich möchte euch herausfordern, so wie die Juden in Beröa zu sein. Edel zu sein, alles zu prüfen, die Schriften selbst zu studieren, ob das sich so verhält und den Heiligen Geist persönlich zu euch sprechen zu lassen, was Gottes Wort in euer Leben spricht, was das für euch heißt, wie wir es umsetzen können. Wir haben den Kontrast hier, die Juden in Beröa, die waren aufrichtig, die wollten Wahrheit wirklich kennen. Die Juden in Thessalonich, die waren eifersüchtig. Die waren gar nicht so wirklich interessiert an Wahrheit. Denen ging es mehr um ihr Ansehen, um ihren Machterhalt. Und wir treffen Leute. Wenn wir mit Leuten reden, sind meistens in einer von den beiden Gruppen. Da gibt es die Leute, die wirklich Wahrheit kennen wollen, die wirklich suchen, die offen sind, die aufrichtig sind. Und dann gibt es diejenigen, die nur streiten wollen. Oder argumentieren wollen. Und investiert in die erste Gruppe von Leuten, die offen sind, die suchen, die ehrlich sind. Das verschwenden wir Zeit, glaube ich, wenn wir in Streitgesprächen sinnlos mit Leuten diskutieren. Vers 12. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und erregten die Volksmengen. Da sandten aber die Brüder sogleich dem Paulus fort. Warte, ich möchte noch, dass ihr was seht im Vers 13. Dass das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde. Lukas sagt hier, dass das, was Paulus verkündigt hat, das Wort Gottes war. Oder Gottes ist. Vers 14. Da sandten aber die Brüder sogleich dem Paulus fort, dass er nach dem Meer hingehe. Aber sowohl Silas als Timotheus blieben dort. Die aber den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab. Paulus kommt jetzt nach Athen. Athen war die Stadt von Plato, die Stadt von Aristoteles. Das war wahrscheinlich die philosophische Hauptstadt der Welt. Und die ganzen Intellektuellen sind dort rumgehangen. Die ganzen Philosophen, die Denker. Und diese Philosophen haben viele gute Fragen gestellt. Sie haben eigentlich die wichtigen Fragen des Lebens gestellt. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn? Wozu sind wir da? Wer sind wir eigentlich? Aber sie haben relativ wenige Antworten gehabt. Das Problem war, dass ihre Weltanschauung nicht gut genug ist, ihre Götter waren nicht groß genug, um diese Fragen zu beantworten. Wir werden später sehen, dass sie die Götter eigentlich nach sich selbst gemacht haben. Und das erklärt relativ wenig. Und deshalb sehen wir Athen als eine Stadt voll mit Götzen. Schon sehr menschliche Götter. Im Vers 16, während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Es wird uns berichtet, dass es in Athen über 3000 Tempel und Altäre gab, zu verschiedenen Göttern. Ich meine, die Stadt war voll mit dem Zeug. Und das waren architektonische Wunderwerke. Man kann heute noch hingehen und die betrachten oder Teile davon. Ein antiker Schreiber berichtet, dass es einfacher ist, in Athen einen Altar zu finden, einen Gott zu finden, als einen Menschen. Sehr religiöser Platz. Und es ist interessant, egal wie intellektuell ein Mensch ist, egal wie gebildet er ist, jeder betet irgendwas oder irgendjemanden an. Das, was immer wir zum Höchsten in unserem Leben setzen, worum sich alles dreht. Das, was die Leidenschaft unseres Lebens ist, ist das, was wir anbeten. Und wenn wir nicht den wahren und den lebendigen Gott anbeten, beten wir oft sehr lächerliche Dinge an. Viele beten sich selbst an. Schauen wir, was ist die Ursache für Götzendienst? Im Römerbrief im Kapitel 1 schreibt Paulus darüber. Blättern wir gerade gemeinsam die paar Seiten nach rechts. Paulus sagt uns, dass jeder Mensch Gott erkennen kann. Im Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. 19. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Das ist die Ursache von Götzendienst. Paulus sagt, Menschen können erkennen, dass es einen Gott gibt. Im Grunde genommen, dass sie selbst nicht Gott sind. Das Problem ist, die Menschen wollen Gott nicht anbeten. Wollen letztendlich selbst Gott sein. Sagen, ich mache mich selbst zu Gott. Wenn wir die Götzen oder diese Götter in Athen anschauen, jeder Gott steht eigentlich für eine Weltanschauung, für eine Philosophie, für einen Lebensstil, wenn wir so sagen wollen. Und was hier passiert ist, was immer die Leidenschaft deines Lebens ist oder das Laster deines Lebens ist, das haben die Leute zu Gott gemacht, haben die personifiziert und dem einen Tempel oder einem Altar gebaut. Und so, wenn für dich Sex das Höchste im Leben war, bist du in den Tempel der Aphrodite gegangen, hast dort angebetet, weil dort waren die Prostituierten und so hat man die Aphrodite angebetet. Wenn Saufen für dich das Höchste war, dann bist du in den Tempel für den Bacchus gegangen. Wenn Gewalt was war, was dir imponiert hat, dann hast du den Zeus angebetet, das war so ein brutaler Kerl. Oder den Intellekt angebetet, dann bist du halt zu Athena gegangen, hast sie angebetet. Die Öko-Freaks haben die Demeter angebetet, die Mutter Erde. Was die Leute im Prinzip sagen ist, ich bin Gott und ich lebe, wie ich will. Darum geht's hier. bei Götzendienst. Und das hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir haben das nicht mehr so offensichtlich, nicht mehr so ehrlich wie damals. Aber wir haben so kleine Götzen noch, so kleine Symbole. Und wenn du so einen Aufkleber siehst mit zwei Häschen auf dem Auto, das heißt nicht, dass der ein Kaninchenzüchter ist. Spricht von einem Lebensstil. Oder wenn du jemanden triffst mit grünen, aufstehenden Haaren. Das ist nicht, dass der beim Friseurwettbewerb mitgemacht hat, sondern der steht für eine Weltanschauung. Da steht eine ganze Philosophie dahinter. Oder die jungen Männer mit der Stoppelglatze und den Fliegerstiefeln. Philosophie. Sehen wir, was sie anbeten. Oder diese Yin-Yang-Aufkleber. Oder was immer. Es hat sich nicht viel geändert. Wir beten eigentlich noch immer dieselben Götzen an wie damals. Und Paulus geht hier durch Athen, sieht diese ganzen Altäre. Er sieht eigentlich gar nicht so sehr die Schönheit von der Architektur, diese wirklich imponierenden Tempel, sondern er sieht die Götzen. Er sieht diesen Götzendienst und sein Herz ist erregt, sein Geist ist aufgewühlt. Paulus hat verstanden, dass hinter dieser schönen Fassade eigentlich Tod steckt. Sklaverei, Herzeleid. Diese Götzen zerstören dich letztendlich. Zerstören Familien, zerstören Ehen, zerstören die Gesellschaft. Wir sehen das in Griechenland, wir sehen das in Rom. Keine Kultur, die Götzen anbetet, kann lang bestehen. Der Mensch ist versklavt von Sünde. Ist verblendet von Satan. Und es ist traurig, die Menschen versuchen, dieses tiefste Bedürfnis, was wir haben, nach Gemeinschaft mit Gott, nach Beziehung mit ihm, zu dem lebendigen, liebenden Gott, versuchen das zu ersetzen mit irgendwas anderem, mit irgendwelchen Fälschungen, mit Schrott letztendlich. Diesen Platz, der in unserem Herzen ist für Gott, versuchen sie mit anderen Dingen zu füllen. Und das Herz von Paulus war gebrochen. Es war aufgewühlt, es hat ihm keine Ruhe gelassen. Und wir können gemeinsam in die Disco gehen heute oder aufs Weinfest oder ins Kaufhaus. Und wir sehen Menschen, die lebendig tot sind. Wo Sinnlosigkeit da ist, Oberflächlichkeit. Erregt es unseren Geist? Oder sind wir abgestumpft? Wir müssen beten, dass Gott uns sein Herz gibt. Paulus konnte nicht still sitzen. Im Vers 17, er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herzukamen. Was hat er gepredigt oder worüber hat er gesprochen? Wir sehen es im Vers 18. Dass er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigt hat. Frohe Botschaft, das Evangelium. Dass Gott Beziehung mit uns haben will und dass er uns so sehr liebt, dass er Mensch geworden ist. Dass er für unsere Sünde bezahlt hat. Das, was uns trennt von Gott. Und dass du das annehmen darfst und Beziehung haben kannst mit dem lebendigen Gott und dass er auferstanden ist und lebt und da ist. Dass du mit ihm leben kannst. Sieh doch, dass es heißt im Vers 17, er unterredete sich mit diesen Menschen. Das heißt nicht, dass er sie angepredigt hat. Ich denke, manchmal haben wir so die Einstellung von dieser Instant-Evangelisation. Wir gehen irgendwie raus, leiern unseren Standardsatz runter und wenn die Leute sich nicht gleich bekehren, dann waren sie verschlossen oder wollen sie nichts von Gott wissen. Ich glaube, das ist oft zu oberflächlich. Paulus hat sich unterredet mit den Leuten, hat gesagt, hey, geh mal auf einen Kaffee, reden wir drüber. Und oft, wenn man länger redet, kommt man drauf, die Menschen haben mehr Fragen und sind offener, als man oft glaubt. Ich denke, wir haben die Antworten, wir haben Gottes Wort, wir haben die Wahrheit, aber oft kennen wir die Fragen der Menschen gar nicht. Und beantworten die, bevor wir noch wissen, wo die überhaupt stehen. Und dann gehen irgendwie so oberflächlich drüber. Paulus unterredet sich mit diesen Menschen in Athen. Ich mag Jesus. Jesus ist ein gutes Vorbild. Wie hat Jesus evangelisiert? Sein Dienst in der Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, dass Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Dass er umherging und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus ist umhergegangen und hat Gutes getan. Das war sein Dienst. War einfach ein Segen für alle, mit denen er in Kontakt gekommen ist. Das Schöne ist, Jesus hat sich nicht verändert. Jesus ist noch immer derselbe, wie der, den wir in den Evangelien sehen. Und dafür liebe ich Jesus wirklich. Man muss Jesus einfach gern haben, wenn man über ihn liest. Jesus war nie mürrisch oder sarkastisch oder gemein oder selbstsüchtig. Er hat die Menschen einfach geliebt. Und die waren gern mit ihm zusammen. Jesus war zu jeder Party eingeladen, die es gab. Und die Leute waren einfach gern mit ihm zusammen. Und dann, wenn Jesus gesehen hat, dass die Leute, die offen sind, wenn dann Nikodemus da war, hat ihm erzählt, dass er wiedergeboren werden kann. Hat ihm erzählt, worum es geht. Und ich glaube, der Heilige Geist will das in unserem Leben machen. Uns einfach zu einem Segen machen für andere Menschen. Es ist einfach eine Wohltat für andere. Sei nett, sei freundlich, sei eine Erfrischung. Ermutigend. Und dann müssen wir nicht drum ringen, Zeugnis zu geben, sondern wir werden einfach Zeugen sein. Die Leute werden fragen, hey, was ist da anders mit dir? Wie machst du das? Wir brauchen nicht den Erfolgsstress haben. Unser Job ist einfach, die gute Nachricht weitergeben. Ich gehe raus, sei ein Zeugnis, sei freundlich, liebe die Leute, sei ein Zeugnis. Und wenn sich eine Tür aufmacht, erzähl die frohe Botschaft. Aber der Rest ist der Job vom Herrn. Nur er kann Herzen berühren, nur er kann Leben verändern. Und er will es tun. Vers 18. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber erscheinen Verkünder fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Die Epikureer, das waren Materialisten. Für die hat die Seele auch nur aus Materie bestanden und die Seele ist mit dem Leib gestorben, wenn der Leib gestorben ist. Deswegen glaubt, dass alles nur durch Zufall geschieht, dass es keinen wirklichen Plan gibt und dass die Götter fern sind von den Menschen. Die kümmern sich nicht wirklich um das, was hier auf der Erde vor sich geht oder nicht wirklich um die Menschen. Es waren Deisten, nennt man die, mit weichen D. Die zwar an Gott glauben, aber hat nichts wirklich mit uns zu tun. Er greift nicht wirklich ein in die Schöpfung. Das ist übrigens das, was die meisten Religiösen heutzutage glauben, die meisten Namenschristen. Auch in viele Wissenschaftler. Sobald sie irgendwo an Gott glauben, dass es irgendwas gibt, aber er greift nicht ein. Gott ist fern von uns. Der höchste Sinn des Lebens für die Epikureer war Lustgewinn. Und wie gesagt, ist eh alles nur das Materielle, verwöhn dich selbst. Mach's dir leicht, iss und trink, weil morgen sterben wir. Dann ist es vorbei. Das war dem ihr Lebensstil. Die Stoiker waren eher das Gegenteil. Die waren so ein bisschen östlich angehaucht. Das waren die Pantheisten, die haben gesagt, alles ist Gott. Und haben auch dieses Konzept von Schicksal gehabt, von Karma in meine Richtung, dass alles vorherbestimmt ist und du kannst eh nichts tun, also ertrage es einfach. Und lass das Leben einfach an dir vorübergehen, ertrag das Leben und sei so emotionslos wie möglich. Sei diszipliniert. Keine Emotion, soweit es geht, dann kannst du das Leben am einfachsten ertragen. Das war die Sichtweise der Stoiker. Die waren einfach stoisch allen gegenüber. Und wir sehen diese beiden Philosophien eigentlich auch noch heute in unserer Kultur. Aber dann kommt der Paulus dahin und der verkündigt was anderes. Der verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft und die Auferstehung. So etwas, was den Juden nicht, den Griechen nicht bekannt war, diese leibliche Auferstehung, dieses Konzept. So etwas Neues. In Vers 19, und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, könnten wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was es sein mag. Der Areopag, das war der Rat, der über die religiösen Angelegenheiten gewacht hat und über die Bildung. Und da kommt der Paulus, verkündigt was Neues und wird dort vor diesen Rat geschleift und soll sich verantworten. Fragen, hey, was erzählst du da? Vers 21, alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Das ist die Philosophiegeschichte im Prinzip. Ein Mensch steht auf, sagt irgendwas, der Nächste kommt, sagt, na, es ist doch nicht ganz so. Ich habe eine andere Idee, dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Das ist das, was wir halt im Fernsehen sehen, in den Talkshows. Jeder gibt seinen Senf von sich. Alle auf der Suche nach was Neuem. Manche Christen leben so. Immer auf der Jagd nach der neuen Erfahrung und der neuen Welle und dem Neuen, was Gott tut. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn es neu ist, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. Es ist wahrscheinlich nicht wahr. Weil wenn es wahr ist, dann ist es nicht neu. Dann haben die Apostel das erlebt in der Apostelgeschichte. Dann sehen wir das in der Heiligen Schrift. Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Ziemlich brillant, was der Paulus hier tut. Er holt die Athener dort ab, wo sie stehen. Ist durch die Stadt gegangen und die hatten dort den Altar für den unbekannten Gott. Die waren so besorgt um alle ihre Tausenden von Göttern, dass sie gedacht haben, vielleicht haben wir ihn vergessen. Und dann ist er vielleicht beleidigt auf uns und naja, wir bauen besser einen Altar für den unbekannten Gott. Falls wir ihn vergessen haben, dann wird ihm das hoffentlich sanft stimmen. Paulus zeigt den Griechen da in Athen jetzt den Kontrast zwischen dem wahren Gott, zwischen dem Gott der Bibel und den falschen Göttern, den Götzen. Er sagt, was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, verkündige ich euch. Sagt ihr, kennt den wahren Gott nicht, aber es ist ein unbekannter Gott, aber ich werde ihn euch verkündigen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Fängt an mit der Größe Gottes. Der wahre, der lebendige Gott ist größer als eure Altäre oder eure Tempel. Als Salomo den Tempel eingeweiht hat, hat er gebetet. Herr, wir wissen, dass dieses Haus dich nicht beinhalten kann oder dass ich das nicht begrenzen kann, dass du größer bist. Aber Herr, triff uns dort. Wenn wir zu dir kommen, wenn wir dich suchen, dann begegne uns da. Also Gott ist der Schöpfer, er ist größer. Und Gott ist unser Versorger in Vers 25. Er wird nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst ja allen Leben und Odem und alles gibt. Gott ist unser Versorger, wir sind nicht seine Versorger. Geheimnis, Gott braucht uns nicht. Das ist vielleicht schockierend für einige, Gott braucht dich und Gott braucht mich nicht. Gott ist Gott, er ist in der Dreieinigkeit, er hat die vollkommene Liebesbeziehung, er ist erfüllt, er ist glücklich. Er ist einfach Gott. Gott braucht uns nicht. Gott liebt uns, er mag uns, er will in Beziehung mit uns leben, aber er braucht uns nicht wirklich. Und er braucht auch nichts von uns. Manche Leute stellen Gott so hin, als ob Gott bankrott wäre. Wenn du nicht Gott dein Geld gibst, dann wird Gott pleite machen. Ne? Gott braucht nichts von uns. Oder dass wir ihm dienen. Gott braucht es nicht. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir geben. Wir brauchen das, dass wir dienen. Weil wir sonst begrenzte Menschen sind. Selbstsüchtig und eingeengt, materialistisch. Wir sind nicht Gottes Versorger, sondern Gott ist unser Versorger. Er gibt allen Leben und Odem und alles. Die Güte Gottes. Gott gibt es allen. Die, die ihn anbeten, die ihn nicht anbeten. Er gibt allen Leben, allen Odem und alles. Gott ist der Größe Gottes, er ist unser Versorger, die Güte Gottes. Und jetzt im Vers 26. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Er sagt, alle Menschen sind von einem. Wir sind alle gleich. Wir haben das alle gemeinsam, dass wir Menschen sind. Die Athener haben geglaubt, dass sie von dem Erdenboden Athens gemacht worden sind und dass sie deswegen über den anderen Menschen stehen. Paulus sagt, na, das stimmt nicht, wir sind alle von einem. Aber er sagt dann auch, dass Gott auch das zeitliche Grenzen gesetzt hat und örtliche Grenzen gesetzt hat. Er hat Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Steht im Gegensatz zu diesem Deismus der Epikureer, die gesagt haben, Gott ist irgendwo draußen, der greift nicht ein, der ist fern. Paulus sagt, nein, Gott hat Zeiten bestimmt, er bestimmt Grenzen. Er ist sehr aktiv in seiner Schöpfung, mit seinen Geschöpfen auch. Interessant hier, das ist das Verschiedene, was uns Menschen ausmacht. Gott hat verschiedene Zeiten, verschiedene Grenzen ihrer Wohnung bestimmt, verschiedene Nationen. Es gibt verschiedene Menschen, es gibt verschiedene Nationen. Gott hat es bestimmt, dass es Nationalstaaten gibt. Was war der Grund dafür? Im Vers 25, dass sie ihn suchen. Im 1. Mose 11 lesen wir, dass die Menschen sich zusammengetan haben und dass sie Gott sein wollten und den Turm zu Babel gebaut haben. Und Gott hat sie zerstreut. Hat ihnen diese Grenzen gesetzt. Rassen, Nationen, Sprachen. Damit sie ihn suchen, dass sie nicht selber Gott sein wollen. Interessant, dass heute wieder dieser Trend da ist zu einer Eine-Welt-Regierung. Wollen das wieder rückgängig machen, was Gott so bestimmt hat. Die Grenzen, die Gott gesetzt hat. Und es wird eine Welt-Regierung geben, das ist, wenn Jesus wiederkommt. Er wird herrschen über die ganze Welt in Gerechtigkeit und in Frieden. Der Antichrist wird versuchen, das zu imitieren. Aber Gott ist souverän. Paulus spricht hier von der Souveränität Gottes, dass er letztendlich die Geschichte bestimmt, dass er die Grenzen bestimmt. Im Alten Testament heißt es, er setzt Regierungen ein, er löst Könige wieder ab, entfernt sie wieder. Er hat letztendlich alles unter Kontrolle, er herrscht. Na, heißt das, wenn Gott sowieso alles macht, dass wir nicht mehr wählen müssen? Nicht unbedingt. Ich glaube, wir sollen wählen. Jeremia 29 sagt uns, dass wir das Wohl und den Frieden der Stadt oder des Ortes suchen sollen, in dem wir wohnen. Ich glaube, es gehört dazu, unsere Nächsten zu lieben. Wenn nicht wir, die wir die Wahrheit kennen, kann prüfen, was noch die beste Partei ist oder das beste Programm ist. Was am meisten mit dem, was Gott sagt, übereinstimmt. Aber wir brauchen uns auch kein Magengeschwür wachsen lassen drüber. Weil letztlich hat Gott alles unter Kontrolle. Gott ist souverän. Also er hat diese Grenzen ihrer Wohnung bestimmt, Vers 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Gott hat die Menschen zerstreut, dass sie ihn suchen. Und in diesen ganzen verschiedenen Kulturen, jeder kann Gott erkennen. Jeder kann erkennen, dass es Gott gibt. Und wenn jemand aufrichtig sucht, lässt Gott sich finden von ihm. Wir haben gesehen, der Äthiopier, und Gott hat den Philippus von der Erweckung in die Wüste gebracht, um diesen einen Menschen, der aufrichtig gesucht hat, zu erreichen, dem das Evangelium zu bringen. Vers 27, Gott, dass sie ihn wohl tastend fühlen, finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Gott ist nicht fern von uns, wie diese griechischen Götter, wie diese Griechen geglaubt haben. Wir sind in seinem Bild erschaffen und er ist uns nicht fern, du kannst ihn finden. Wenn das gilt für die natürlichen Kinder Gottes, für die Menschen, die in seinem Ebenbild geschaffen sind, dass er ihnen nicht fern ist, dann wie viel mehr für uns, die wir seine geistlichen Kinder sind. Wie nah ist uns Jesus? Wenn wir wiedergeboren sind, wohnt der dreieinige Gott in unserem Herzen, durch den Heiligen Geist. Wie viel näher kann eine Beziehung sein als das? Im Herzen wohnen. Wie wohnt Gott in unserem Herzen? Durch Glauben. Und wirklich unsere Beziehung zu Gott ist vom Glauben abhängig, auf ihn vertrauen. Wir glauben immer, wir müssen uns das verdienen von ihm, dass wir ihm nahe sein dürfen, dass wir ihn erfahren dürfen. Und wenn ich mich Gott nicht nahe fühle, dann muss die Lösung sein, ich muss statt einer Stunde stille Zeit 2 Stunden halten und dann werde ich Gott nahe kommen. Und ich muss mich hinarbeiten, ich muss das tun oder das tun. Ja, Gott ist in unserem Herzen. Er geht nicht weg. Wir können ihn vielleicht betrüben, aber er ist da, er ist uns nahe. Ich bin froh, dass Gott uns nahe ist. Vers 29, da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Gott hat uns in seinem Bild gemacht. Und es ist dumm, wenn wir Götter nach unserem Bild machen. So wie diese griechischen Götter. Götzendienst ist dumm. Wir wissen, dass wir nicht Gott sind. Jeder Mensch kann erkennen, dass Gott existiert und dass er selbst Gott ist. Ist der die Bibel ganz klar. Es ist nicht, dass wir nicht wissen, dass wir nicht Gott sind, sondern dass wir stolz sind, dass wir uns nicht unterordnen wollen. Wir wollen unser eigener Herr sein. Rebellion gegen Gott, von dem ich weiß, dass er da ist, dass er existiert. Ist lustig, ich lache immer drüber. Heutzutage, jeder darf Gott sein. Die Yogis rennen herum und sagen, ich bin Gott. Du kannst Bücher lesen, wo die Leute dir sagen, du bist Gott, du hast nur vergessen, dass du Gott bist. Du musst es nur entdecken. Das ist ein toller Gott, der vergisst, dass er Gott ist. Jeder darf Gott sein, außer Gott. Ich meine, wer glaubt, dass Gott, dass er ist? Gott, oder? Ja, es ist, Götzendienst ist dumm. Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus dem Toten. Die Gnade Gottes und die Geduld Gottes, diese ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende lang, hat Gott diese Unwissenheit, diese Rebellion übersehen. Aber jetzt sagt er, kehrt um, tut Buße. Warum? Weil Gott richten wird. Manche Leute sagen, ah, ich lebe, ich will und ich kann sündigen und ist egal. Schau, Gott segnet. Ist Gott apathisch oder ist Gott unfähig einzugreifen und zu stoppen? Ist Gott, heißt es vielleicht sogar gut, was wir tun? Nee, nicht unbedingt, Gott ist geduldig. Aber Aber Paulus sagt hier, dass Gott richten wird, konkret Jesus richten wird. Dieser eine Mann, den er dazu bestimmt hat, wird richten. Und er wird gerecht richten. Und es ist eine gute Nachricht für die, die seine Gerechtigkeit haben, schlechte Nachricht für die, die ihre eigene Gerechtigkeit haben. Jesus wird richten an zwei verschiedenen Orten. Wir sehen im 2. Korinther im Kapitel 5 den Richterstuhl Christi. Der ist für alle die, die auf ihn vertrauen, die ihn angenommen haben, die an ihn glauben. Da geht es nicht um Errettung oder um Erlösung. Jesus hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Wir sind rein und heilig vor dem Vater. Es ist weg. Jesus hat das dafür gesorgt. Aber wo es darum geht, ist, wir werden Belohnungen verdienen, erhalten. Alle Werke, die wir aus falscher Motivation getan haben, werden verbrennen. Aber die, die wir mit richtiger Motivation für ihn getan haben, dafür werden wir belohnt werden. Das ist das Gericht, vor dem wir stehen werden. Der Thron, vor dem wir stehen werden, wo wir von Jesus gerichtet werden. Die, die Jesus nicht angenommen haben, werden vor dem weißen oder großen weißen Thron gerichtet, den wir in der Offenbarung 20 sehen. Wir haben nicht mehr die Zeit, heute da ins Detail reinzugehen, aber wo Bücher aufgeschlagen werden und sie werden gemäß ihren Werken gerichtet. Und unsere Werke sind nie gut genug vor Gott. Wir werden in den Feuersee geworfen, müssen Rechenschaft für ihre eigenen Sünden abgeben, müssen sich selbst dafür verantworten. Aber dieser eine Mann, Jesus, wird richten. Er wird gerecht richten. Ich bin so froh, dass Jesus uns richten wird und nicht irgendjemand anderer. Wie David, als er gesündigt hat gegen Gott mit dieser Volkszählung. Und der Samuel, glaube ich, zu ihm kommt, oder was Nathan. Mit diesen drei Wahlmöglichkeiten. Wie Gott ihn bestrafen wird oder was die Konsequenz seiner Sünde sein soll. Und er sagt, ich will lieber in die Hand Gottes fallen, als in die Hand von Menschen. Und Gott ist sogar Mensch geworden. Ich mag das, dass wir von diesem Mann gerichtet werden. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus wird in allem versucht wie wir. Jesus kennt unsere Kämpfe. Und er kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten als unser hoher Priester. Ich bin so dankbar dafür. Er kann mitfühlen mit uns. Er ist in unseren Schuhen gegangen. Als Mensch gewesen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott uns manchmal durch schwierige Zeiten durchgehen lässt. Emotional oder geistlich oder sogar körperlich. Körperliches Leid. Damit wir ihm besser dienen können, anderen Menschen besser dienen können. Es macht einen riesen Unterschied, wenn ich jemandem sagen kann, hey, ich habe das auch erlebt. Und ich habe erlebt, Gott war treu. Und Gott hat mich durchgetragen. Halt fest an ihm. Als wenn ich nur theoretisch drüber rede. Und so, wenn der Herr uns manchmal durch schwierige Dinge durchgehen lässt, lasst uns das nicht verachten. Er rüstet uns zu für den Dienst an anderen. Ich mag Jesus als unseren hohen Priester, als unseren Richter. Jesus sagt, egal was du durchmachst, egal wie es dir geht, ich kenne das. Ich habe das persönlich erfahren. Ich habe es tief erfahren. Er versteht uns. Und im Licht von dem Ganzen schreibt uns Paulus im Römerbrief im 14. Kapitel, ab Vers 10. Sagt er, du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinem Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lass uns nun nicht mehr einander richten. Wir werden Gott Rechenschaft geben. Lass uns nicht einander richten. Nur er weiß wirklich, was du durchmachst. Nur er kennt wirklich deine Motive. Und ich kann mich einfach entspannen. Ich darf dich einfach lieben. Das ist meine Aufgabe. Ich muss nicht den Platz von Jesus einnehmen und den Richter spielen. Einfach lieben, helfen, ermutigen, statt kritisch oder verdammend zu sein. Und die Menschen spüren das, ob du zu ihnen kommst mit einer kritischen Einstellung, weil du verdammst, oder ob du kommst, um zu helfen, mit Liebe. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, entweder jetzt und vor dem Richterstuhl Christi, wenn wir ihm vertrauen, oder später vor dem weißen Thron. Jeder wird bekennen, dass er Herr ist, aber dann wird es zu spät sein und haben wir seine Party versäumt. Sieh mir diese Zeitungsanzeige. Ist ein bisschen blöd, aber es passt irgendwie. Ich muss jetzt einen Namen finden von jemandem, der nicht hier ist. Sagen wir, lieber Herbert. Eine Anzeige in der Zeitung. Angeblich war die wirklich drin. Lieber Herbert, kannst du mir je vergeben? Mir ist jetzt klar, dass du der Einzige warst, den ich geliebt habe. Ich hätte dich nie so behandeln dürfen. Ich wollte dich nicht sitzen lassen. Ich habe nur eine Zeit lang gebraucht, um mein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Bitte ruf mich an. Ich würde gerne von dir hören. Es spricht so viel für uns beide. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich immer geliebt habe. In Liebe, deine Linda. PS, herzlichen Glückwunsch zu deinem Lotteriegewinn. Menschen werden vor dem weißen Thron stehen. Und sie werden sehen die Herrlichkeit Gottes. Sie werden sehen, dass sie sich falsch entschieden haben. Und sie werden da stehen und sagen, Jesus, du bist Herr. Aber es wird zu spät sein. Wir müssen in diesem Leben bekennen, dass er Herr ist, dass er auferstanden ist. Heute ist der Tag der Rettung, sagt die Bibel. Glaub heute und bekenn, dass Jesus Herr ist, dass er für deine Sünden gestorben ist. Nimm es für dich heute an. Ich glaube, Menschen werden vor Jesus stehen, vor diesem weißen Thron, und sie werden seine Liebe spüren. Aber sie werden auch hören, wie er sagt, weicht von mir. Ich habe euch nie gekannt. Das sind die traurigsten Worte, die ein Mensch hören kann. Jesus wird sagen, du wolltest nicht, dass ich Teil von deinem Leben bin, und jetzt respektiere ich deine Entscheidung. Und jetzt hast du keinen Teil an mir. Jetzt geh weg von mir. Aber für die, die Jesus angenommen haben in diesem Leben, wir dürfen vor dem Richterstuhl Christi stehen. Unsere Sünden sind bezahlt. Alle, vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen. Wir sind erlöst. Jesus hat dafür bezahlt. Und wir werden belohnt werden. Jesus wird uns anschauen in seiner Liebe, mit allem Verständnis. Und er wird uns belohnen als unser guter Hohepriester. Diese Realität des Gerichts, der leiblichen Auferstehung und des Gerichts, das war was Fremdes für die Griechen. Das war neu für sie. Im Vers 32, als sie aber von den Toten Auferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Zwei Reaktionen. Wir sehen das heute auch bei Menschen. Die einen sagen, spotten, lachen darüber, über die frohe Botschaft von Jesus. Die anderen schieben es auf, sagen, komm morgen wieder. Ich höre dich morgen nochmal. Ist gefährlich, weil erstens kannst du heute sterben, dann ist dein ewiger Stand zu Gott besiegelt. Und zweitens, die Bibel warnt davor, ein hartes Herz zu entwickeln, wie der Pharao im Alten Testament. Wenn wir immer wieder Nein sagen zu Jesus, immer wieder aufschieben, es will letztendlich so hart werden, dass wir nicht mehr Ja sagen können. Vers 33, so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten. Unter denen auch Dionysus war, der Areopagit, also ein Mitglied dieses Rates. Und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. So in dieser Stadt der Intellektuellen, in der Stadt der Philosophen. Paulus hat sich unterredet mit ihnen, hat eine klasse Predigt hingelegt, brillant. Und einige haben geglaubt. Es war keine Riesenerweckung, keine Riesengemeinde gegründet, aber es waren einige, die geglaubt haben und die zu Jesus gekommen sind. Ja, der Herr spricht es in letzter Zeit sehr zu meinem Herzen, dass wir in dem Licht leben sollen, dass er wiederkommt. Paulus sagt uns, Jesus wird richten, Jesus kommt wieder. Und in Markus im 13. Kapitel sagt er zu den Jüngern, im Licht dessen, dass Jesus wiederkommt, diese Tatsache. Seid Zeugen. Er duldet Leiden, die Leute werden euch alles Mögliche antun, aber seid meine Zeugen. Ich glaube, das ist das, was Gott hier tun will. Gott will uns zu Zeugen machen. Nicht krampfhaft irgendwie, sondern so wie Jesus einfach in ihn verliebt sind, herumgehen, Gutes tun, weiter erzählen, die gute Botschaft. Wer weiß, vielleicht können die Leute eines Tages sagen, ah, die sind auch hierher gekommen. Die ganz Darmstadt aufgewühlt haben oder Frankfurt oder was immer. Lass uns beten. Jesus, ich möchte nochmal danken, dass du unser Gott bist, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Dass du uns frei machst, Herr, von uns selbst, Herr, von diesen Götzen, den andere Menschen nachrennen. Und ich danke dir für deine Liebe, Herr, für deine große Geduld mit uns. Ich danke dir, dass du der hohe Priester bist, der mitfühlen kann mit uns, der Barmherzigkeit hat. Und ich danke dir, dass du nicht fern bist, sondern dass du da bist, Herr, und dass wir jederzeit kommen dürfen und ja, Barmherzigkeit empfangen dürfen und Gnade und Hilfe und Stärke, Herr, von deinem Gnadenthron. Herr, lass uns jeden Tag, Herr, in diesem Kontext leben, dass du da bist. Dass wir ohne Unterbrechung mit dir reden. Ohne Unterlass beten, Herr Jesus. Einfach die Beziehung mit dir genießen, Herr. Und deine Zeugen sind. Herr, wir beten auch für alle Menschen, die uns am Herzen liegen, Herr, die wir lieben, Herr, und die dich noch nicht kennen. Freunde, Herr, Bekannte, vielleicht Familienmitglieder. Jesus, wir bitten dich, dass du sie zu dir ziehst und dass du uns offene Türen schenkst. Ich bitte dich, Herr, lass uns diese ewige Perspektive haben. Auf dich schauen, Herr. Herr, dann müssen wir nicht Epikureer sein, denen alles wurscht ist und die Sau rauslassen. Noch müssen wir Stoiker sein, die emotionslos sind und die nichts beeinflussen können und das Leben irgendwie an sich vorübergehen lässt und es ertragen, Herr. Sondern wir können mit dir leben. Du bist nahe, du bist da. Wir können Schätze für die Ewigkeit sammeln. Wir können in dir Erfüllung, Herr, und Freude finden. Und einfach Zeugen sein. Und wir das Leben mit dir genießen und dich lieben, Herr Jesus. Wir lieben dich nur, weil du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir dafür, dass du immer den ersten Schritt tust. Danke dir für deine Gegenwart. Danke dir, dass du der Fels bist, auf dem wir sicher stehen können. Dafür beten wir dich an, Jesus, für das, wer du bist, für das, wie du bist. Du bist ein wunderbarer Gott, ein wunderbarer Herr, auch über unser Leben, viel besser, als wir jemals unser Leben planen oder hinkriegen könnten, Herr. Du kennst uns viel besser, als wir uns selbst. Du hast gute Pläne und dafür danke ich dir. Danke dir, dass wir dir da vertrauen dürfen.
Yeah. schönstes Werk hast du in mir vollbracht. Wir wollen singen von dem, was du mir gabst. Liebe, die niemals ein Ende hat. In mir, o Herr, erfüllt sich mein Stich und bete ich an.